David, bei mir muss man ja aufpassen. Wenn ich eine Predigt habe, kann es sein, dass ich jemanden persönlich anspreche. Weißt du, wer oder was Kodak ist? Jetzt seid ihr beiden, Anna, Victoria. Wer oder was ist Kodak? Jetzt fragen wir mal die nächste Generation. Silas, glaube ich, weiß das. Nicole, wer oder was ist Kodak? Kodak. Okay, Silas, klär uns auf. Wer oder was ist Kodak? Nein? Psst.
Kodak ist eine Firma, die, ich weiß nicht, ob sie immer noch Kameras herstellt, aber die haben Kameras hergestellt und auch Filme für Kameras.
Genau, das war der führende Hersteller Kodak für Fotografie, Film und Fotografie. Früher hat man ja so eine Kamera gehabt, du hast noch meine alte, die habe ich dir mal gegeben, wo man so einen Kleinbildfilm eingelegt hat. Und das war nicht so wie heute mit digital und dann habe ich das Bild sofort da, ne? Und mit Selfie. Als ich das erste Mal, mein Kollege da stand und hat mit seinem Handy ein Selfie gemacht, dachte ich, was macht er denn da? Ja. Das ging gar nicht, also es war überhaupt nicht möglich früher. Kodak, das ist ein Unternehmen, was 1880 seinen Ursprung hat. Fast 130 Jahre lang waren sie führend, also sind sie dann führend geworden. Das war die Weltmarke für Fotografie. Kodak, das kannte jeder, jedes Kind. Heute, Kodak, was ist das denn? Ja. 2012 ist Kodak insolvent gegangen. Dieses Riesenweltunternehmen. Warum? Die Welt hat sich verändert. Auf einmal kam die Digitalfotografie. Wisst ihr, wer die erste Digitalkamera erfunden hat? Ein Mitarbeiter von Kodak hat die erste Digitalkamera erfunden. Ich habe sie gesehen. Die ist echt abenteuerlich. Christoph, David, kennt ihr noch Kassetten? Und ein Kassettenrekorder, ich glaube, für Kinder gibt es das noch, ne? Aber für Erwachsene, ich glaube, sowas kauft kein Mensch mehr heute, einen Kassettenrekorder. Das war so ein Würfel, so ein überdimensionierter Würfel und die Filme wurden auf einem Kassettentonband aufgezeichnet. Also früher auch, wenn man eine Datensicherung machen wollte von dem, was man am Rechner hat. Ich kann mich noch erinnern, dass ich einen Kassettenrekorder hatte, mit dem ich meine Daten gesichert habe. Also wer sowas, ist noch ganz altertümlich, ja. Und Kodak war sogar auch das erste Unternehmen. 1986 haben sie die erste Digitalkamera auf den Markt gebracht. Aber in der Chefetage hat man gesagt, was soll das? Damals hat es noch nicht richtig funktioniert. Das waren, also wer so mal, ich habe meine erste Digitalkamera, die ich hatte, und damit habe ich meine Fotos gemacht. Das kann man überhaupt nicht vergleichen mit der Qualität, die man heute so hat. Selbst das einfachste Handy hat eine höhere Qualität, als was diese ersten Kameras hatten, die da auf dem Markt waren. Und die haben sich ganz auf ihre chemische Fotografie, das ist ja alles mit chemischer Entwicklung, konzentriert. 2012 sind sie vom Markt gewesen. Es gibt die Marke Kodak noch, es gibt auch noch Filme, aber die sind nicht mehr von dieser ursprünglichen Kodak-Marke, sondern es gibt andere Hersteller, die haben sich quasi das Markenrecht aufgekauft, oder ein Recht gekauft ist zu benutzen, aber letztendlich Kodak ist weg. Wenn du nach Amerika fährst in den Hauptsitz, das ist nur noch eine Ruine. Es gibt auch andere Berufe, die ausgestorben sind. Jetzt sind wir mal gespannt. Wer weiß denn, was ein Stellmacher ist? Okay, dann nehmen wir mal den Herrn da hinten. Was ist ein Stellmacher? Also Holzräder, das ist ein Stellmacher, ist jemand, der Holzwagenräder herstellt. Das kannst du wahrscheinlich heute vielleicht irgendwo in Polen, wahrscheinlich wird es noch welche geben, oder vielleicht in irgendeinem Museum, also so einem Freilichtmuseum, dass es noch jemand gibt, der es macht. Was ist denn ein Küfer? Du bitte nicht. Was ist ein Küfer? Du solltest es nicht sagen. Ein Küfer oder Böttcher, das ist jemand, der Holzfässer herstellt. Jetzt bist du raus. Du hast schon zwei jetzt. Jetzt wird es aber ganz schwierig. Ich wusste, den kannte ich auch nicht. Was ist denn ein Haderlump? Haderlumpe. Was ist ein Haderlump? Ja, genau, es ist ein Schimpfwort. Ja, höchstens noch als Schimpfwort kennt man das. Es ist ein Beruf gewesen, es gab es als Beruf, ein Haderlump. Gibt es irgendjemand, der eine Ahnung hat? Sonst kläre ich euch auf. Früher hat man Papier nicht aus Holz gemacht, wie heute, sondern aus alten Lumpen. Und der Haderlump ist mit so einem Handkarren durch die Dörfer gezogen und hat von den Leuten die alten Lumpen gesammelt, um sie dann in eine Papierfabrik zu bringen, wo dann die Lumpen zu Fasern und dann zu Papier verarbeitet wurden. Der Haderlump war der Lumpensammler. Aber den kennen vielleicht noch welche jetzt, den ich jetzt sage, das ist der letzte Beruf, das heiteres Berufsraten. Schriftsetzer. Was oder wer oder was ist ein Schriftsetzer? Ja, da sehe ich so ein paar. Kelly, dass du bist eigentlich, dürftest wirklich die Expertin sein. Christian, auch nochmal das Mikro um. Doch. Um den Schriftsetzer zu erklären.
Also, wenn man gedruckt hat früher, musste man einzelne Buchstaben quasi einzeln setzen in ein Raster. Und das wurde so wie spiegelverkehrt gemacht und dafür gab es extra eine Person, die das dann halt gesetzt hat. Immer wenn man zum Beispiel eine Zeitung geschrieben hat oder Bücher gedruckt hat. Genau, das ist.
Genau, und dieser Beruf ist noch gar nicht so lange ausgestorben, nämlich 1998 gab es die letzten Schriftsetzer und heute braucht man das gar nicht mehr. Ich erinnere mich, ein Freund, wo ich. Das ist ja jetzt der dritte Bereich, also ganz am Anfang meiner Predigerslaufbahn waren wir in einem Ort, da hatte ich einen Freund, der war Drucker. Und irgendwann hat er beschlossen, er macht sich selbstständig, der hatte sich mit seiner Familie zusammen so ein kleines Mehrfamilienhaus gekauft und im Keller hat er dann seine Druckmaschinen dann aufgebaut und angefangen, Kleindruck. Der hieß Klein, er hat aber eben auch kleine Sachen gedruckt, der hat Visitenkarten gedruckt und Briefpapier und ich habe damals schon gedacht, ja, mit Offset-Druck, Kelly. Ja, mit Offset-Druck hat er das gemacht. Richtig fette Druckmaschinen, 4-Farbwalzen und all solche ganzen Geschichten. Und ich war neulich in Schlangen und ich dachte, ich besuche ihn mal. Ich habe schon lange nichts mehr von ihm gehört. Das ist ein bisschen auseinandergeraten, sind schon viele Jahre her. Also nicht einfach aus den Augen verloren. Und das Schild Kleindruck steht noch da. Aber seine Werkstatt ist verwaist, weil heutzutage ist es billiger, schneller. Genau, also von der Qualität her ist es, denke ich, gleich. Ich glaube, es ist nicht schlechter. Offsetdruck ist gut, sehr gute Qualität. Aber es ist so aufwendig, da geht man lieber zu Kelly und sagt, ich brauche mal ein paar Visitenkarten, dann knattert die einfach durch die Maschine und kommt alles fertig, geschnitten schon fast raus, ruckzuck. Ja. Unsere Gesellschaft verändert sich. Ich habe diese Berufe mal reingenommen und die Geschichte von Kodak, um deutlich zu machen, wie sehr die sich verändert. Und sie verändert sich immer schneller. Wo bist du? Bist du ganz nach oben gegangen? Nee. Da sitzt du doch, deine Mutter. Fast 100. Ich frage mich, wie das gewesen sein muss vor 100 Jahren, ja, als wir dann tatsächlich noch Wagenräder, Holzwagen hatten. Manche, die beim Zweiten Weltkrieg geflohen sind, sind noch mit einem Pferdewagen, wo sie dann die ganzen Hab und Gut drauf gespannt haben und sind dann geflohen. Und stell dir mal vor, du hast jemand Anfang des letzten Jahrhunderts und dem musst du ein Smartphone erklären. Und es geht immer schneller. Also es rast immer schneller, was heutzutage alles möglich ist. Wie gehen wir damit um? Wie gehst du als Einzelner, du als Individuum damit um, aber wie gehen wir auch als Gemeinde um? Was früher funktioniert hat, funktioniert heute nicht mehr. Wobei ich mich bei manchen Sachen auch immer noch gefragt habe, was früher funktioniert hat. Wisst ihr, was die Soester früher gemacht haben, wenn sie Menschen für Jesus gewinnen sollten? Die hatten einen Posaunenchor. Und die sind Sonntagvormittag in die Wohngebiete gegangen, haben sich mitten ins Wohngebiet gestellt und Lieder gespielt. Mach das mal heute. Und die Leute haben die Fenster aufgemacht und fanden das toll und haben Schriften haben dann so Faltblätter entgegengenommen. Ja. Geh mal heute am Sonntagvormittag mit einem Posaunenchor in ein Wohngebiet. Probier das mal aus. Also, je nachdem, ich könnte mir das sehr schwierig vorstellen. Wie gehst du mit Veränderung um? Wie gehen wir als Gemeinde mit Veränderung um? Es gibt so zwei Grundmöglichkeiten. Die eine ist, auf keinen Fall, damit will ich nichts zu tun haben mit dem ganzen Kram, und so ein bisschen bin ich ja auch so. Ich gehöre in einem Bereich immer noch so zu den Resistenzveränderungen. Ich habe kein Smartphone, mein Phone finde ich ziemlich smart, mein Phone, aber es ist kein Smartphone. Merke aber doch schon, ich bin noch immer nicht zu überzeugt, umzusteigen, aber ich bin raus aus manchen Sachen. Diese WhatsApp-Gruppen, wer also ein bisschen Ahnung hat, die meisten jüngeren Leute werden es auf jeden Fall haben, aber auch du, Christine, ja, hast Ahnung von sowas. Ich weiß, dass es gibt, ich weiß auch grundsätzlich, wie es funktioniert, aber ich habe es nicht. Also mich kann man über WhatsApp nicht erreichen, aber vieles wird dort abgesprochen in solchen Gruppen. Und ich mache dann immer den Umweg über Kirsten oder meine Kinder, dass, wenn es wichtig ist, dass ich daran beteiligt bin oder noch eine Info mit reingebe. Ja, da bin ich so ein Abwehrer. Also ich möchte keins haben, habe meine Gründe, warum ich kein Smartphone möchte. Aber ich hoffe, ich kann es noch lange durchhalten. Manchmal denke ich aber, irgendwann muss ich auch mal zu so einem Ding greifen, auch wenn ich nicht will. Ja, oder eben anpassen. Ich mache alles mit. Ja, und dann lade ich mir alles rauf. Und dann habe ich meine Ortserkennung drauf. Also das Smartphone erkennt ständig, wo ich bin. Ja, Google und Apple dann leider auch. Aber naja, ist egal. Ja. Und vielleicht auch sonst noch irgendwelche Leute, von denen ich das nicht mag. Ich möchte mir mit euch kurz im Überblick eine Geschichte anschauen, wo jemand sehr viel Veränderung erlebt hat. Ihr braucht die Bibel nicht aufschlagen, weil ich werde nicht alles lesen, es ist viel zu viel. Wir haben eben die Josefsgeschichte gehört. Josef, der Erstgeborene von Jakobs Lieblingsfrau, ziemlich verwöhnt, auch das haben wir eben gehört in der Kindergeschichte. Ein Träumer. Die erste große Veränderung kommt, als er eben bei seinen Brüdern ankommt und wird in die Zisterne geworfen. Eigentlich wollen sie ihn umbringen, aber überlegen sich dann nochmal anders. Wir verkaufen ihn an die Ismaeliter. Kommt gerade eine Karawane vorbei. Das ist schon eine Nummer. Wir haben offiziell keinen Sklavenhandel in unserem Land. Inoffiziell gibt es aber doch leider eine ganze Menge. Aber so einfach quasi auf der Straße jemanden an einen Sklavenhändler verkaufen. Ich weiß nicht, wie es dir als Josef gegangen wäre. Also kann mir kaum einen dramatischen Einschnitt ins Leben vorstellen, als aus allem so schlagartig rausgerissen zu werden, irgendwo ins Ungewisse hin verschleppt zu werden und dann irgendwo auf einem Markt zu landen und ich bin jetzt Ware und ich werde jetzt verkauft und ich weiß noch nicht mal, an wen ich verkauft werde. Dann hat er großes Glück, er landet bei Potiphar. Potiphar ist ein reicher Geschäftsmann. Und er lernt dort ziemlich schnell, was es zu tun gibt. Er hätte jetzt zwei Möglichkeiten gehabt. Oder schon als er verkauft worden ist. Es gibt viele, die völlig verzweifeln in so einer Situation. Abwehren oder anpassen, wenn ich verkauft werde als Sklave. Er hat sich entschieden, er geht mit. Er landet bei Potiphar, er hat ja auch. Es gibt Leute, die sich mit Händen und Füßen wehren gegen diese Situation. Wer von den Älteren kennt noch die Serie Roots? Wer hat die gesehen? So ein paar, das war so über die Sklavengeschichte, wie die ersten Sklaven nach Amerika, also von Afrika weggefangen worden sind und dann nach Amerika verkauft, dort auf dem Markt. Und dieser eine, ich weiß gar nicht mehr seinen Namen, Kunta Kinte oder irgendwie hieß der sich mit Händen und Füßen gewehrt hat, das dann daran endete, dass ihm der halbe Fuß abgehackt worden ist und all solche Geschichten, der einfach sich nicht da einfügen wollte hinein. Jetzt ist er bei dem reichen Potiphar, der Josef. Es gibt jetzt eben auch die Möglichkeit, abwehren oder anpassen. Und Abwehr kann ja nicht nur aggressiv sein. Das kann auch sein, dass ich einfach nichts tue oder dass ich weglaufe. Das sind drei Formen der Abwehr. Angriff, nichts tun oder weglaufen. Josef entscheidet sich zum Anpassen und wird eben sehr erfolgreich, wird gleich der zweite Mann. Potiphar vertraut ihm alles an, weil er Josef einfach so erfolgreich ist. Das heißt in der Bibel, Gott ließ alles gelingen, was er tat. Dann kommt Potiphas Frau. Josef war jung und hübsch, 17 Jahre. Ja. Wer weiß, wie alt ihr Mann war. Und dann kommt da so ein knackiger, hübscher, unverbrauchter Hebräer. Der Mann ist viel weg. Ja, Sie möchte gerne mehr von ihm. Abwehren oder anpassen. Der Potiphar ist ja weg. Ne? Wer soll was sagen? Ich bin der zweite Mann im Haus. Josef entscheidet sich zur Abwehr. Hier macht er nicht mit in dieser Situation. Was dazu führt, dass sie den Spieß rumdreht und sagt, boah, der wollte mich verführen. Und Josef landet im Gefängnis. Ich war tatsächlich letzte Woche im Gefängnis und habe jemanden besucht. Das war mit eines der gruseligsten Gefängniserlebnisse, was ich in letzter Zeit hatte. Das war eine forensische Klinik. Das heißt, da sind Leute drin, die psychisch krank sind, aber ins Gefängnis auch deswegen müssen. Das ist also keine geschlossene Psychiatrie, sondern eine Gefängnispsychiatrie. Ich bin schon ein paar Mal im Gefängnis gewesen, aber das war für mich so das Unheimlichste, was ich erlebt habe. Also es ist erstmal so üblich, man muss sein Personal muss sich ankündigen, du kannst nicht einfach unangekündigt kommen, muss mindestens 2 Tage vorher Bescheid sagen. Dann muss das genehmigt werden, dann muss man am Eingang, ist eine Pforte, muss erst mal klingeln, bis einem aufgemacht wird, dann kommt man in so eine Schleuse rein, muss seinen Personalausweis abgeben, dann muss man wieder warten, dann kommt man in die nächste Schleuse, man darf nichts mit reinnehmen, man muss das einschließen in Schließfächer, dass ich meine Jacke ist durch so einen Flughafenscanner geschickt worden, ich musste durch so einen Metalldetektor durch und je nachdem wird man nochmal gefilzt. Dann ist man wieder in einem geschlossenen Raum, da ist jemand, erst wenn der das Freizeichen gibt, dann kann man raus und wird begleitet. Ich habe mich gefühlt, als ich dann draußen war, als wenn ich einen Zoo von innen betreten würde. Rundherum ist ein Riesengelände, es waren viele Gebäude auf diesem Gelände, das war von so einer 5-6 Meter hohen Gitterwand eingezäunt, im oberen Bereich mit ganz viel Plexiglas, was nochmal einen halben Meter rüberging, in den Innenhof rein, dass also auch keiner selbst über diese hohe Mauer fliehen kann. Und jedes einzelne Gebäude war vergittert und man durfte sich nicht alleine bewegen auf diesem Gelände. Man musste dann zusammen mit dieser Wachfrau da, wurde man dann zu den Gebäuden geführt und dann, ich wusste ja nicht wohin, ich bin einfach mitgegangen und dann hat sie dann nochmal so einen Gitterkasten vor einem Gebäude aufgeschlossen und 2 Leute reingelassen. Ich bin dann mit und hinter mir hat sie abgeschlossen und ich war dann in diesem Gitterkasten vor dem Gebäude drin und ich dachte, bin ich hier richtig? Habe ich gesagt, bin ich hier richtig? Ich war falsch. Was wäre doch gewesen, wenn ich dann im Falschen? Also dann hat sie mich wieder ausgeschlossen, dann bin ich wieder raus. Dann hat sie mich zum anderen Gebäude gebracht, da musste ich wieder warten, bis jemand kam und mir aufmacht. Dann wurde ich reingebracht, das war mein erster Besuch in diesem Gefängnis bei der Person. Dann wurde ich erstmal, das wusste ich schon, ich sollte ausgefragt werden. Der hatte mich schon gegoogelt im Internet, Bezugstherapeut. Dann sagte er, ist alles okay, ich habe gesehen, sind Pastor. Schwitz, da habe ich mal einen Pastorenbonus gehabt. Und dann war es so, dann wurde mir erklärt, den ich besuchen wollte, wurde dann zu mir gebracht. Und dann wurde der Raum scharf gemacht. Das heißt, die Tür wurde zugemacht und hätte ich einfach, das wäre möglich gewesen, den Türgriff benutzt und wäre rausgegangen, wäre sofort Alarm ausgelöst werden und es wären Wachen gewesen, hätten sich auf ihn gestürzt. Und das Ganze, ich musste nachher klingeln, als ich wieder raus wurde, dann wurde ich wieder zurückbegleitet und das ganze Prozedere ging wieder zurück. Und wenn du in der Forensik bist, weißt du nie, ob du rauskommst. Weil es gibt nicht, ich habe 3 oder 4 Jahre, sondern wenn irgendwann ein Psychologe entscheidet, okay, den lassen wir raus, dann hast du vielleicht eine Chance. Vielleicht. Das fand ich schon gruselig. Aber ich glaube, zu Josefs Zeiten wird ein Knast noch viel schlimmer gewesen sein. Anpassen oder aufgeben. Also in diesem Knast, wo ich jetzt drin war letzte Woche, da ist einem sehr nach Aufgeben zumute. Josef entscheidet sich für Anpassen. Er gibt nicht auf. Und wird der zweite Mann im Gefängnis, also der höchste Gefangene sozusagen, der sich um alle kümmert. Aber so ganz anpassen ist auch nicht. Dann kommen eben 2 Leute von dem Pharao, der Mundschenk und der Bäcker kommen auch ins Gefängnis. Die haben Träume, Josef deutet sie und Hoffnungsschimmer. Wenn du rauskommst, sagt er dem Mundschenk, dann denk an mich, damit ich auch rauskomme. Also er ist nicht so, dass er sich so angepasst hat, dass er nicht mehr raus möchte aus dem Gefängnis. Der vergisst ihn. Es vergeht 1 Monat, 2 Monate, ein halbes Jahr, ein Jahr. 2 Jahre vergehen, ohne dass was passiert. Dein einziger Hoffnungsschimmer, den du hattest, rauszukommen, ist weg. Anpassen oder aufgeben. Dann hat der Pharao 2 Träume und keiner kann sie deuten und der Mund schenkt, denkt, da war doch einer, Mensch, ich habe was vergessen. Josef hat nicht aufgegeben. Weil in dem Augenblick, wo er die Botschaft kriegt, du sollst zum Pharao kommen, steigt er in die Badewanne, rasiert sich, macht sich hübsch und schick, zieht saubere Klamotten an, um beim Pharao auftauchen zu können. Was lachst du gerade über das Hübschmachen? Da auf jeden Fall wird er sich, die haben sich damals geschminkt, die ägyptischen Männer, so richtig so. Also nicht so wie heute. Ja, er deutet die Träume des Pharao und der ist so begeistert und er merkt, da ist echt Qualität in dem Mann. Der hat sogar schon eine Strategie, wie diese drohende Hungersnot, die bevorsteht, zu lösen ist und macht ihn zum zweiten Mann im ägyptischen Reich. Anpassen oder aufgeben? Na, hier gibt man nicht auf. Allerdings, die Sache hat auch einen Haken. Du kannst doch nicht ohne Frau sein und ohne Familie. Und der Pharao sagt, du nimmst die Tochter meines Priesters. Josef hat an Jahwe geglaubt und er kriegt jetzt die Priestertochter zur Frau. Das ist eine heidnische, die ganz andere Götter glaubt, die ganz andere Vorstellungen hat von Gott. Wir empfehlen unseren jungen Leuten, wenn du heiratest, such dir jemand, der glaubt wie du. Das Leben wird leichter, weil du hast da noch eine lange Zeit der Ehe vor dir. Ja? Und der soll dann auch noch so eine heiraten. Anpassen oder abwehren? Josef entscheidet sich, diese Frau zu heiraten. Kriegt zwei Söhne mit ihr, Ephraim und Manasse, beziehungsweise Manasse und Ephraim. Und die werden sogar ganz berühmt. Und Gott segnet sie über alle Maßen. Die Söhne von Josef und seiner ägyptischen Priestertochter. Dann kommen die Hungerjahre. Und Josefs Brüder tauchen auf. Die, die dafür gesorgt haben, dass er Jahrzehnte von seiner Familie weg ist, in der Verbannung, mieseste Zeiten im Gefängnis erlebt hat, Angst durchgestanden hat, Todesangst durchgestanden hat. Die kommen jetzt an. Abwehren oder anpassen? Den zahle ich jetzt heim. So ein bisschen zahlt das ihn heim. Er probiert sie aus. Er hat sich was verändert. Aber man merkt die ganze Zeit, dass sein Herz innerlich schon längst ihnen vergeben hat. Er nimmt keine Rache. Josef hätte allen Grund gehabt, mit seinem Schicksal zu hadern. Ich bin noch nicht am Ende. Aber er hat sich entschieden, dass er Gott vertrauen will und unter seinem Segen gehen möchte. Und das Spannende ist, weil er einfach eben nicht aufgegeben hat, sondern gesagt hat, Gott, wenn du jetzt zugelassen hast, dass ich in dieser Situation bin, dann mache ich jetzt das Beste draus und ich glaube, wenn du es zugelassen hast, bist du auch mit mir in der Situation. So würde ich das mal zusammenfassen. Und das war eine wichtige Zeit. Als er bei Potiphar war, hat er etwas sehr Wichtiges gelernt, nämlich Verwaltung. Und er war so gut und erfolgreich, das war so nützlich, als er dann nämlich nachher beim Pharao war, dann wusste er, wie das Problem zu lösen ist, dass 7 Jahre fette Jahre sind und dass man, wie man die nutzen kann, um es vorzubereiten, dass man gewappnet ist für die 7 Hungerjahre, die kommen sollten. Und er wusste nicht nur die Idee, sondern er kannte auch die ganze Umsetzung. Das war die Zeit bei Potiphar. Was Jesus aber noch fehlte, war der nötige Charakter. Weil es ist ganz schnell die Gefahr, dass du mit so einer hohen Nase rumrennst, ich bin jetzt der zweite Mann im Reich, ja? Alle müssen mir zu Füßen liegen, nur der Pharao ist höher als ich. Und die Sache hätte ganz schön vor den Baum laufen können, weil Josef war, also heute würde man sagen, ein gespoiltes Kind, ne? Ich würde das so sagen, spoilt, also nicht, die nickt, du sagst nein, also ich meine, er war ziemlich verwöhnt, ne? Sagt man nicht spoilt? Was sagt man? Ja, im Englischen, ne? Der war so eben vom Charakter her, war überhaupt nicht in der Lage, diesen Job zu übernehmen. Und offensichtlich brauchte er diese Zeit im Gefängnis, weil nur so konnte er seinen Brüdern auch am Ende verzeihen. Und dadurch, dass er sich eben unter Gottes Führung angepasst hat, an diese sich ständig verändernden Situationen oder immer wieder dramatisch verändernden Situationen, hat er seine ganze Familie gerettet. Und ein ganzes Volk gerettet. das es bis heute gibt, 3000 Jahre später, das Volk der Juden, über 3000 Jahre. Die Situation des Volkes hat sich dann wieder verändert. Es gab einen neuen Pharao und denen waren die zu viel geworden, die haben sich vermehrt, die wurden versklavt. 400 Jahre lang. Und dann hat Gott Mose geschickt und hat gesagt, bring sie raus. Das fanden sie erstmal ganz toll, dass Mose kam, sie rauszubringen, aber das lief nicht so ganz rund. Das wurde immer noch schwieriger, sie mussten mehr schuften, dann hatten sie keine Lust mehr, aber dann sind sie doch mit. Die waren ständig sehr kurzen Zeitpunkt zwischen anpassen oder abwehren. Dann sind sie endlich durch Schilfmeer, waren in der Wüste, gab es nichts zu essen, dann wollten sie wieder zurück. Dann gab es was zu essen, nämlich Manna. Gab es nichts zu trinken, wollten sie wieder zurück, gab es was zu trinken. Und dann stehen sie am gelobten Land, haben so viel erlebt mit Gott und alles Mögliche und kriegen Fracksausen und wollen wieder zurück. Die haben sich ganz auf Abwehren verlegt. Immer wenn es eine Veränderung gab, die ihnen nicht gefallen hat, wollten sie damit nichts zu tun haben. Das hatte zur Folge, dass eine ganze Generation in der Wüste gestorben ist. Josef hat sich entschieden, mit Gott, unter Gottes Führung an die veränderten Situationen anzupassen und hat ein ganzes Volk zum Leben geführt. Das Volk Israel nach dem Auszug aus Ägypten hat sich entschieden, alle Veränderungen abzuwehren und ist in der Wüste gestorben. Bis auf die Kinder. Die sind ein bisschen flexibler oft als wir alten Säcke. Die Gesellschaft hat sich verändert. Und es verändert sich ständig. Wie gehst du mit Veränderungen um, die um dich herum geschehen? Anpassen oder abwehren? Und wann unterscheide ich, was richtig ist? Als Josef bei Potiphar war, war es gut, sich anzupassen an die Situation. Als die Frau von Potiphar etwas von ihm wollte, war es gut, es abzuwehren, obwohl er dadurch im Gefängnis gelandet ist. Als Pharao ihn dann eingestellt hat, hat er sich angepasst. Und als er sagte, du nimmst aber die Tochter meines Priesters, meines Priesters nimmst du zur Frau, hat er sich entschieden, ich passe mich auch an. Warum hat er das nicht abgewehrt wie bei Potiphar? Es ist besser, einen aus dem gleichen Glauben zu haben. Und wir als Gemeinde erleben auch, dass die Welt sich verändert. Wir erleben im Moment, dass viele Leute kommen ins Flüchtlingscafé, das ist toll. Aber wir erleben auch, dass die Reihen sich lichten. Es kommen keine neuen Kinder, es kommen keine neuen Familien. Geschwister werden immer älter, wir hören von den Kranken. Und nächste Woche habe ich nicht hier, aber in der Gemeinde Soest eine Beerdigung. Und es werden noch einige in den nächsten nicht mehr fernen Jahren kommen, die von uns gehen werden. Und die Reihen werden, wenn sich nichts verändert, auch lichter werden. Sollen wir weitermachen wie bisher? Oder sollen wir, so wie Josef, Gott fragen, was sollen wir tun? Sollen wir sagen, wir sind die Übrigen, ja, Hauptsache wir werden errettet und wir leben einfach so unseren Stiefel weiter? Wo sollen wir uns anpassen an die Veränderung und wo sollen wir es nicht tun? Und auch in deinem persönlichen Umfeld, wo soll ich mit Veränderung, wo soll ich mich anpassen und wo soll ich es nicht tun? Das ist nicht immer einfach. Zwei Gedanken, wie finde ich das heraus? Das eine ist, oder drei vielleicht kurze, die Welt hat sich verändert und wir müssen uns mit dieser Welt der Veränderten auseinandersetzen. Wenn wir uns nicht mit ihr auseinandersetzen und mit ihr beschäftigen, dann werden wir nie gucken und verstehen auch, wo Gott möchte, dass wir uns anpassen. Persönlich oder als Gemeinde. Wir müssen darüber reden. Wenn es uns persönlich anbelangt, aber auch als Gemeinde, müssen wir im Gespräch bleiben. Ich habe keine fertige Antwort auf diese Frage. Ich habe nur, wie wir eine Wegantwort. Und wir müssen mehr und mehr lernen, Gottes Stimme zu hören. Weil er weiß doch ganz genau, was das Richtige ist, was wir tun sollen. Und wir brauchen es einfach, Leute. Wir kommen nicht drum rum, dass jeder von uns mehr und mehr lernen muss, Gottes Stimme zu hören. Als Einzelne, aber auch wir als Gemeinde. Um zu wissen, wie gehen wir damit um. Manchmal dauert es Jahre. Nicht wegen Gott, sondern weil wir so begriffsstutzig sind. Ich hoffe, dass wir schneller sind. Im Moment läuft es gut. Danke Gott. Aber die Welt wird sich noch weiter verändern. Und es ist wert, dass wir auf Gottes Stimme hören, dass wir im Gespräch bleiben und dass wir schauen, wo wir uns anpassen müssen und es tun. Weil es gilt, eine Welt zu retten und nicht, dass eine Generation stirbt. Amen.